Hier im Studio sind jetzt gerade Anton und Jan-Niklas vom Stura und wir werden heute mit ihnen zusammen auf das letzte Jahr zurückblicken. Da erstmal die Frage, alter Stura geht, neuer kommt, was heißt das jetzt?
Also hallo erstmal, es hat bedeutet tatsächlich gar nicht mal so viel. Also wie der neue Stura aussieht, das steht ja schon ein paar Monate jetzt fest. Es gibt keine großen Überraschungen, also es sind die gleichen Hochschulgruppen wie auch im alten Stura, nur die Zusammensetzung hat sich so ein bisschen verändert. Also die offene linke Liste, die größte Hochschulgruppe, ist von 15 auf 10 geschrumpft. Das ist aber jetzt, was das passiert halt, wenn du so eine große Hochschulgruppe hast, dass das auch mal einschrumpft. Ansonsten haben sich so ein paar Sitze verteilt, aber ich glaube, wahnsinnig viele Überraschungen gab es jetzt nicht.
Ja, also dem würde ich zustimmen. Also die Users haben 2 Sitze mehr. Das hat sich noch ein bisschen verändert, aber ansonsten ist im Großen und Ganzen alles ähnlich geblieben. Und es ist ja sowieso so, dass Hochschulgruppen natürlich eine Rolle spielen im Stura, keine Frage. Aber dass man ja auch in vielen Fragen auch unabhängig von den Hochschulgruppen zusammenarbeitet, gerade auch im SprecherInnenkollegium und so. Und genau, wir haben ja viele Themen in den letzten Monaten schon gehabt, die teilweise sich in die neue Wahlperiode auch übertragen werden und viele neue konkrete Herausforderungen, die jetzt anstehen. Genau, wo wir, glaube ich, als alter Stura noch einiges offen haben, was noch gemacht werden muss und was in der neue Stura, denke ich, auch umsetzt.
Und wie sieht's aus? Sehen wir euch vielleicht als Sprecher wieder?
Wenn wir gewählt werden, ja.
Genau, gleiche Antwort von mir. Also ich würde gerne nochmal antreten, aber man kann das natürlich nicht vorhersagen, wie so eine Wahl dann ausgeht.
Genau. Also dann, wir hatten auch auf der letzten SPK-Sitzung haben wir kurz einmal Revue passieren lassen, wer sich das nochmal vorstellen kann. Es haben tatsächlich relativ viele SprecherInnen auch gesagt, dass sie das weiterführen wollen, was immer gut ist für einen Stura, weil dann bedeutet das, dass es eine relativ kurze Einarbeitungsperiode gibt und man eigentlich relativ zügig das Tagesgeschäft fortsetzen kann.
Dann blicken wir jetzt mal mit euch zurück auf das letzte Jahr. Was waren eure Highlights im letzten Jahr?
Also ich kann ja als Vorsitzender Sprecher nur eine relativ kurze Periode überhaupt überblicken. Ich mache das ja auch erst seit Mai, aber trotzdem sind in diesen paar Monaten irre viele Sachen passiert. Sowohl Sachen, die man vielleicht als Highlights oder als auch Lowlights bezeichnen würde. Ich glaube tatsächlich highlightmäßig würde ich sagen, dass die gesamte Rektorwahl oder zumindest die Art und Weise, wie wir als Studierendenrat und als Studis auch im Senat gearbeitet haben, tatsächlich als Highlight gelten kann, weil, wie wir ja letztes Mal auch besprochen haben, es war ja eine relativ unklare Wahl mit 3 Kandidierenden, mit Tietje, mit Gekle und Frau Becker, die es jetzt am Ende geworden ist. Und was eben spannend war, dadurch, dass sich die ProfessorInnen, die eine absolute Mehrheit im Senat haben, nicht vorher einigen konnten, welchen Kandidaten sie jetzt super dolle finden und dass er ziemlich gespalten war, waren wir quasi als Studis so ein bisschen Zünglein an der Waage. Und das war eigentlich wirklich ganz, ganz spannend irgendwie, weil wir haben quasi in den Vorbesprechungen mit den anderen Mitgliedergruppen im Senat, die teilweise sogar mit organisiert und da, glaube ich, auch eine starke Stimme gehabt. Und wir hoffen natürlich, dass das vielleicht das neue Rektorat auch nicht so ganz vergessen hat, dass wir quasi trotz Bedenken, die wir hatten, gesagt haben, dass wir Frau Becker als Rektorin auch unterstützen. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall eine gute Sache werden. Also wir haben ja gemerkt, mit dem alten Rektorat konnte man in vielen Punkten nicht gut zusammenarbeiten, gerade beim Thema Kürzungen, wo wir ja auch nochmal auf die Auswirkungen wahrscheinlich nachher noch ein bisschen zu sprechen kommen. Das ging nicht so gut. Und das geht mit dem neuen Rektorat vielleicht besser. Also man kann auf jeden Fall eine neue Arbeitsweise etablieren, auch irgendwie neue Vertrauensverhältnisse schaffen, die mit dem alten Rektorat nicht mehr da waren. Und man muss ja auch bedenken, so ein Rektorat ist ja auch für 5 Jahre da. Also es ist wirklich eine Richtungsentscheidung gewesen, die dieses Jahr getroffen ist. Und wir als Studierende und auch als Studierendenrat haben da irgendwie aktiv mit dran teilgewirkt. Deswegen ist es für mich schon so eine Art Highlight, würde ich sagen.
Und Anton, was war dein Highlight?
Ja, also einerseits auch das, wo wir wirklich 2 Wochen lang irgendwie zwischen den Kandidierenden hin und her getingelt sind. Andererseits für mich die studentische Vollversammlung. Ich glaube, das war ein wirklich cooles Event, was wir auf die Beine gestellt haben. Und auch eigentlich relativ kurzer Zeit, wo ja auch einiges schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, das war trotzdem eigentlich nochmal ein relativ gutes Revival, was wir so studentischen Blicken auf Hochschulpolitik gegeben haben, weil irgendwie viele Themen, die so ein bisschen eingeschlafen sind, BAföG, zum Beispiel als der Dauerbrenner nochmal auf die Tagesordnung zurückgerufen wurden mit eigentlich wirklich guten und differenzierten Forderungen auch. Also besser, als ich mir das erhofft habe, aber auch neue Themen wie jetzt TV Stud, was jetzt irgendwie immer größer wird und glaube ich jetzt auch nochmal relevanter wird, weil sichere Nebenjobs werden relevanter denn je in diesen Zeiten gerade. Genau, deswegen einerseits das und andererseits, ich glaube, also auch wenn das Ergebnis am Ende gar nicht gut fand, fand ich auch die Zusammenarbeit von allen irgendwie, also von vielen universitären Stellen und Gewerkschaften und wer da noch alles mitgearbeitet hat in den Kürzungsprotesten sehr gut. Also ich glaube, das war, auch wenn ich mir die Proteste manchmal größer vorgestellt hätte, aber ich fand es erstaunlich zu sehen, wie viel Kreativität und ja, wie viel Aktionspotenzial da in der Uni steckt und vor allen Dingen in Studierenden und Personal. Also das war ganz großes Kino, auch wenn es am Ende leider knapp nicht gereicht hat und sich dann ja eine ProfessorInnenmehrheit durchgesetzt hat.
Wer dazu nochmal mehr sehen oder hören möchte vielmehr, der kann auf unserem Blog nochmal in der Suchzeile die Proteste suchen. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder beim, naja, nicht so schön angekommen. Was waren denn eure Lowlights im letzten Jahr?
Jetzt fange ich an. einige. Also ich glaube, mein größtes Lowlight war tatsächlich der Senatsbeschluss, den ich gerade schon angedeutet habe. Also als ganz, ganz knapp im, war das April? Oder April diese Kürzungen angenommen wurden, nachdem ja erst witzigerweise der Senatssaal besetzt worden war, was auch nochmal so ein sehr radikales Mittel, aber wie ich finde, in dem Kontext sehr angebrachtes Mittel auch war. Genau, das war tatsächlich ein Lowlight, weil da hatten wir irgendwie monatelang irgendwie für gekämpft, mit verschiedensten Aktionen und mit Fahrten nach Magdeburg und mit was weiß ich, dass das eben nicht passiert. Und am Ende ist es dann halt passiert und die Auswirkungen, also Frau Becker hat ja, die neue Rektorin hat jetzt schon angekündigt, dass es nicht zurückgenommen werden wird, was ich aus einer demokratietheoretischen Sicht verstehe, dass sie da jetzt sich nicht hinstellt und sagt, hey, der neue Senat nimmt das jetzt direkt zurück, was der alte beschlossen hat. Was natürlich schade ist. Von daher war das irgendwie eins meiner großen Lowlights, weil ich auch fand, dass man sich, auch wenn wir sonst, das muss man sagen, mit dem alten Rektorat eigentlich eine relativ gute Kommunikation hatten, da war das ein Thema, wo ich nie das Gefühl hatte, dass Studierende wirklich gehört werden und auch diese Proteste irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen, ja, überhört werden, was ich schade fand. Ja, und andererseits, die Debatte um den AK-Antifa war auch eins meiner Lowlights, wobei ich da jetzt gar nicht so lange mehr drüber reden will, aber das war so eine Sache, die sich über die ganze Wahlperiode länger, als sie sich hätte ziehen müssen, gezogen hat, weil es ja einfach immer wieder unnötig verlängert wurde, in meinen Augen. Aber ansonsten waren das, glaube ich, nur die beiden einzigen wirklich großen Downer.
Ja, ich kann mich da Anton eigentlich nur anschließen, wie man immer so schön sagt. Genau, die ganze AK-Antifa-Debatte war einfach nicht schön, hätte so nicht sein müssen. Und ne, der Katalysatorpunkt dann mit dem, was wir letztes Mal gesprochen hatten, mit dem Steinwurf durch das Fenster, das war natürlich auch für mich persönlich oder für alle anderen, die in dem Moment im Stura-Haus waren, irgendwie ein sehr, sehr krasses Ereignis, was uns auch echt mitgenommen hat und was eigentlich politische Debatte nicht sein soll. So, deswegen ein Lowlight. Aber natürlich langfristig für die Universität mit viel größeren negativen Auswirkungen auf jeden Fall der Kürzungsbeschluss im April. Also ich kann mich da auch persönlich noch sehr gut dran erinnern. Ich habe ja auch das Kürzungsbündnis unterfinanziert schon lange da auch mitgeleitet. Und wir hatten immer die Hoffnung, dass da noch irgendwann mal jemand aufwacht, entweder in der Landesregierung, entweder Minister Willingmann oder auch gesellschaftlich größere Protest stattfindet, wie es 2014 der Fall war, wo ich mir sagen lassen habe, damals war ich ja damals noch nicht hier, aber wo ich mir sagen lassen habe, dass da tausende Leute auf der Straße waren und das ist natürlich trotz dem ganzen guten Aktionspotenzial, was Anton eben schon als Highlight besprochen hat, dass wir, glaube ich, echt gute Arbeit geleistet haben, haben wir es irgendwie nicht geschafft, so ein Momentum zu erzeugen. Und die Auswirkungen sieht man jetzt und die Auswirkungen werden wir in den nächsten Jahren für die gesamte Universität sehen. Das ist schon einfach sehr, sehr schade. Das ist definitiv ein Lowlight.
Dann war das ein kleiner Rückblick mit euch, aber wir haben auch einen Ausblick und zwar das neue Semester beginnt. Jetzt ist natürlich so das allzeit bekannte Thema leider immer noch Corona. Im Moment sieht es ja danach aus, als würde die Lehre zumindest in Präsenz stattfinden. Wie steht ihr zu den neuen Regelungen? Glaubt ihr, dass es wirklich in Präsenz bleibt oder vielleicht dann doch nochmal härtere Maßnahmen auf uns zukommen werden?
Ja, also natürlich kann man irgendwie immer nur so in die Glaskugel schauen. Wir sind alle keine Virologinnen und Virologen oder selbst die wissen ja noch nicht genau, wie die Situation im Winter oder Herbst und Winter jetzt wird. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es wird safe so oder so. Aber ich denke schon, dass ein Präsenzsemester durchführbar ist. Und man muss auch sagen, also es gibt ja zwei Punkte. Es gibt ja einmal die Frage, bleibt die Uni in Präsenz wegen Corona? Und die zweite Frage, bleibt die Uni in Präsenz aufgrund der Energiekrise? So. Und da muss man zwei unterschiedliche Antworten geben. Ich finde, wenn wir jetzt wirklich eine neue Pandemieentwicklung haben durch, weiß ich nicht, neue Varianten und so weiter und so fort, die super gefährlich sind, dann ist es absolut diskussionswürdig zu fragen, wollen wir das in Präsenz oder gibt es dann nicht Möglichkeiten, das in Hybrid zu machen? So. Also klar, wenn es um die Gesundheit von uns allen geht, dann fände ich das auch okay, auch wenn ich natürlich nicht hoffe, dass das passiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt in Bezug auf die Energiekrise, da können wir ja vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. wenn es wirklich so ist, dass das Land Sachsen-Anhalt jetzt zum Beispiel sagt, okay, die Uni erfüllt ihre Sparziele nicht in Bezug auf Heizkosten und so weiter und so fort, Energieausstoß, dann lasst doch die Studis deswegen mal nach Hause schicken, damit sie dann zu Hause heizen müssen und selber die Heizkosten bezahlen müssen, selber vielleicht nicht mehr in die Mensa gehen können, weil die Mensa auch geschlossen hat, im Extremfall sage ich jetzt mal, und quasi das Leben dann wieder digital wird, nur damit Sparziele erfüllt werden. Das wäre für uns eine Antwort, die absolut nicht in Ordnung ist. Also aus diesem Grund darf eine Uni nicht die Präsenzlehre beenden. Und man hat das ja zum Beispiel auch in der Mail vom Rektorat schon gelesen, ne? Da stand ja auch drin, in Präsenz, Bindestrich, wenn es die Corona- oder die Energielage zulässt. Also da ist schon so ein Spielraum da für potenzielle Überlegungen, das wieder online zu machen. Und wir finden, wenn Corona wirklich schlimme Auswirkungen hat, dann kann man da gerne drüber reden. Aber aufgrund der Energielage, das auf uns Studis abzuwälzen, das wäre auf jeden Fall nicht der richtige Weg.
Jetzt hatten wir ja schon mal ganz kurz den Sparhaushalt angeschnitten. Wie sieht das aus? Gibt es jetzt die ersten Lehrangebote, die sich verändern aufgrund des Sparhaushalts? Hat sich vielleicht auch einiges durch den Sparhaushalt ergeben?
Also, was ich erstmal geändert hat, ist, dass wir einige Studiengänge ja dieses Jahr, aber das ist schon ein bisschen her, ausgeschrieben wurden, erstmalig mit NC oder Studienplatzbegrenzungen. Und wir haben jetzt aus verschiedensten...
Welche zum Beispiel?
Jura zum Beispiel. Hatte dieses Jahr einen, der lag, glaube ich, nur bei 4,0, aber es gab einen. Genau, oder bei 3, ich weiß es nicht genau. Was wir jetzt schon aus unterschiedlichen Fakultäten so ein bisschen als quasi Buschfunk gehört haben, was an uns herangetragen wurde, ist, dass die Immatrikulationszahlen in manchen Studiengängen wo ordentlich in den Keller gesunken sind. Was so ein bisschen, also unsere Prognose war ja immer diese ganze Kürzungsdebatte und generell so ein Einsparen auf Krampf, was so ein bisschen die Gefahr war an den ganzen Kürzungen, schadet am Ende dem Ansehen so einer Universität mehr, als sich mit dem Land hinzusetzen und zu gucken, dass man die Universität vielleicht auf 21.000 Studierende, die es zu dem Zeitpunkt waren, ausrichtet. Und ich fühle mich, also wenn jetzt die offiziellen Immatrikulationszahlen kommen und wir tatsächlich sehen, dass sie in den Keller gerutscht sind und vielleicht auch strukturell oder in den Studiengängen die Studierenden stark waren die letzten Jahre, dann sehe ich mich da ein Stück weit drin bestätigt, weil klar irgendwie die Studiengänge wurden ja mit Beschränkungen ausgeschrieben, damit weniger Studierende immatrikuliert werden. Das war ja das Ziel dieses Kürzungspapiers, also dass man quasi von 21.000 Studierenden, die wir rund waren, sind, auf 17.000, worauf diese Universität eigentlich ausgelegt ist, runtergeht. Aber so von dem, was ich bisher gehört habe, hat man dieses Ziel sogar fast übererfüllt. Also wir sind jetzt nicht nur 17.000, aber es sind wohl, also nicht mal die Begrenzungen wurden erfüllt, sondern es sind trotz Studienplatzbegrenzungen wurden alle immatrikuliert, weil einfach nicht mal an die Begrenzung ran immatrikuliert werden konnte, was eine krasse Auswirkung ist, finde ich. Ansonsten, was die Lehrangebote angeht, habe ich noch keine konkreten Beispiele gehört. Also wir hatten sonst immer mal, bevor der Beschluss oder kurz nachdem der Beschluss kam, gehört von irgendwelchen Prüfungen oder Seminaren, die nicht angeboten werden konnten, weil irgendwelche Stellen nicht besetzt sind. Jetzt gerade sind mir keine konkreten Beispiele bekannt, aber ich glaube, das kommt auch in den nächsten Jahren noch, weil es wurden ja im Zuge der Kürzungen ganz viele Stellen auf KW, also kann weg, gesetzt, die erst noch auslaufen. Also die laufen nicht alle dieses Jahr aus, sondern das passiert erst noch. Und jetzt gerade sind die Fakultäten alle irgendwie mit Hochdampf daran, zu gucken, wie sie mit dem, was für ihre Fakultät beschlossen wurde, irgendwie umgehen können und da Konzepte am Erarbeiten. Auf der letzten Senatssitzung letztes Jahr wurde da zum Beispiel nochmal drüber geredet, dass einige Fakultäten gesagt haben, so und so wollen wir das nochmal verändern und daran. Also manche Fakultäten versuchen jetzt auch irgendwie Professuren, die KW gesetzt wurden, gegen andere Professuren auszutauschen, damit das irgendwie aufrechterhalten werden kann, das Lehrangebot. Aber wie gesagt, das sind jetzt Auswirkungen, die werden wir die nächsten Jahre immer schleichend dazu erleben, weil jedes Jahr mehr Stellen einfach auslaufen, die KW gesetzt wurden. Mhm.
Eine Ergänzung vielleicht noch zu dem Lehrangebot, was man ganz klar sagen kann, gerade in den geisteswissenschaftlichen Fächern, also zum Beispiel in der Politikwissenschaft, was ich auch studiere, ist auch in NC eingeführt worden. Und du hast ja in der Politikwissenschaft, in vielen anderen philosophischen Fächern ja auch die Struktur, dass du häufig Seminare hast, wo mal angenommen 20 Leute sind und du hast ein Modul, sage ich mal, politische Theorie. Und wenn du 100 Studis hast, kannst du 5 Seminare anbieten, je 20 Studis mit 5 unterschiedlichen Themen, Feminismus, Max Weber und so weiter und so fort. Wenn du jetzt aber auf einmal nur noch 60 Studis hast, bietest du nur noch 3 Seminare an, das heißt, die Differenzierung wird viel kleiner. Also du hast viel weniger Auswahl, dir eine Richtung auszuwählen. Willst du lieber eher in feministische Theorie, willst du dich eher mit Max Weber und Elitentheorie befassen oder in ganz vielen anderen Studiengängen andere Beispiele. Das heißt, was klar ist, wenn es weniger Studis werden in einzelnen Fächern, dann wird es auch weniger Differenzierung, gerade im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Und das ist eine Auswirkung, die ich jetzt auch schon gemerkt habe, an dem Punkt, in dem ich bei StartIP geschaut habe, für welche Veranstaltung ich mich dieses Semester einschreibe, ist es einfach weniger Auswahl. Und das wird in vielen Studiengängen der Fall sein. Das ist ja immer die Folge davon. Wenn eine Universität weniger Professuren hat, ne, wenn Professuren zusammengelegt werden, dann kannst du nicht mehr so detailspezifisch unterschiedliche Themen betrachten, sondern du machst nur noch das, was man machen muss. Und das ist ja eigentlich auch nicht das Ziel.
Seht ihr da vielleicht auch eine Gefahr einer Abwärtsspirale, weil weniger Studenten heißt ja auch weniger Geld für die Uni. Und das könnte ja dann im Zweifel mit der Energiekrise auch heißen, okay, wir wissen, wir haben weniger Geld zur Verfügung, wir müssen vielleicht einige Kurse dann online anbieten, weil wir zum Beispiel bestimmte, weiß ich nicht, Häuser, Räume nicht mehr heizen können oder ähnliches. Oder vielleicht dann sogar zukünftig noch mehr Einsparungen auf uns zukommen?
Ja, kann passieren. Aber ich glaube, da ist es jetzt noch zu früh, um sowas zu erkennen, weil man da mindestens bis zum nächsten Wintersemester meiner Meinung nach warten müsste, um zu gucken, ob das tatsächlich jetzt dieses Semester ein Ausreißer ist, was ja auch sein kann, oder ob das jetzt tatsächlich ein fester Trend ist, den wir erleben. Und dann müssen wir gucken, was da die ganz langfristigen Auswirkungen auf die Universität sind.
Wie sieht das aus? Es ist ja jetzt Inflation. Das ist jetzt, glaube ich, jedem bekannt. Kommt es vielleicht zu Änderungen im Semesterbeitrag oder beim Beitrag für das Studiwerk?
Wir hoffen nicht. Also bisher gibt's zumindest diesbezüglich noch keine Aussagen oder Ankündigungen, dass das kommen könnte. Und ich hoffe, das bleibt auch dabei. Weil das, also wenn das kommen würde, dann wäre das irgendwie ein deutliches Signal von, yo, wir lassen Studierende so mehr oder weniger dafür bezahlen, dass jetzt alles teurer wird, um es jetzt mal sehr polemisch auszudrücken. Und das wäre, finde ich, ein total falsches Signal. Aber da müssen wir gucken, was in der Zukunft auf uns zukommt. Also gerade auch ein großer Teil des Semesterbeitrags wird ja für das Semesterticket bezahlt und das wird sowieso in den kommenden Monaten, glaube ich, nochmal eine spannende Debatte, wenn dann tatsächlich es irgendwie konkreter wird mit, was weiß ich, bundesweiten 9-Euro-Ticket-Nachfolger, der dann ein bisschen teurer ist als 9 Euro, weil dann wird natürlich die Frage sich wieder auf den Tisch zwängen, wie gehen wir um mit diesen Semestertickets? Braucht es da irgendwie ein Sonderkündigungsrecht, dass Studierende da raus können oder Studierendenschaften da raus können, wenn sie lieber dieses bundesweite Ticket, was dann vielleicht ein bisschen teurer ist, in Summe nutzen wollen? Oder wie geht man da generell um? Das heißt, da wird es, glaube ich, nochmal ein spannendes Thema, wo wir an die Beiträge rangehen. Aber ansonsten habe ich von Beitragserhöhungen bisher noch nichts mitbekommen. Kann sein, dass da irgendwann mal noch was kommt, von wegen Inflationsausgleich, aber ich hoffe nicht.
Okay, ihr habt es ja gerade angesprochen, da ist vielleicht irgendwie so ein Nachfolger vom 9-Euro-Ticket in der Pipeline. Was wäre dann eure liebste Lösung, gemäß dem Fall, das tritt ein?
Also unsere allerliebste Lösung wäre natürlich gewesen, das 9-Euro-Ticket wäre einfach fortgeführt worden. Muss man einfach nochmal, glaube ich, sagen, das war ja auch immer das, was wir auch gefordert haben. Das wird nun so aktuell nicht realistisch sein, weil es Dinge wie die Schuldenbremse auf Bundesebene gibt, zu der man stehen kann, wie man will. Ich persönlich finde sie ziemlich sinnlos, aber gibt es unterschiedliche Ansichten zu. Was die Nachfolge angeht, ist ja aktuell so ein bisschen die Diskussion zwischen einem 49 oder 69 Euro Ticket. Da sagen wir natürlich, wenn, dann lieber 49. Also gerade für Studierende sollte es echt, sage ich mal, relativ günstig sein. Aber wie Anton schon angesprochen hat, die Herausforderung, die dann entsteht, anders als beim 9-Euro-Ticket wird dieses Nachfolgeticket, egal ob es 49 oder 69 kostet, auf jeden Fall teurer sein als der aktuelle Semesterbeitrag. So. Weil aktuell bezahlen wir im Semester, weiß ich nicht, 250? Ne, 150 für das Ticket. Ne? Das sind, glaube ich, auf den Monat runtergerechnet ungefähr 30 Euro. Das heißt, es wird auf jeden Fall teurer sein. Und dann ist jetzt die Frage, wie Anton schon gesagt hat, kann man da sich rauskündigen in irgendeiner Form? Weil es wird ja sicherlich Studierende geben, die dieses bundesweite Ticket dann gerne in Anspruch nehmen, weil sie immer mal nach Hause fahren, zu Freunden, Verwandten und so weiter. Da hoffen wir natürlich, dass es erstens so günstig wie möglich irgendwie wird, um darauf zurückzukommen. Und zweitens an Studierende gedacht wird, dass dann nicht wieder im Nachhinein auffällt, stimmt, die Studierende haben ja Semestertickets, wie kümmern wir uns darum, sondern dass jetzt schon im Prozess der Entstellung darüber nachgedacht wird, gibt es entweder ein Kündigungsrecht oder können Studierende dann vielleicht einfach upgraden, dass sie, sag ich mal, 20 Euro mehr im Monat bezahlen, darf das bundesweite Ticket bekommen. Wichtig einfach, dass wir Studierende da auch mal bedacht werden.
Ja. Zumal wir hatten das mal grob durchgerechnet mit so einem 49-Euro-Ticket, wo dann halt wirklich, wenn man das auf quasi die Länge eines Semesters draufrechnet, dann kostet das ungefähr 100 Euro mehr oder so als das jetzige Semesterticket. Das heißt, man hat dann quasi bezahlt 100 Euro mehr und hat alle anderen Verkehrsbünde dazu. Was ja dann unser Semesterticket so ein bisschen unverhältnismäßig teuer macht. Was dann natürlich auch wieder wenn das dann neu verhandelt werden sollte, da in die Debatte mit reinkommt, weil dann der Preis dafür natürlich total absurd wirkt. Und ich glaube, ich weiß nicht, präferierte Lösung kann ich gerade noch nicht sagen, weil noch nicht klar ist, was da jetzt kommt. Also was es auf jeden Fall irgendwie glaube ich, braucht, ist so irgendeine Art Sonderkündigungsrecht, dass man irgendwie, also wenn, was weiß ich, Studierende in Magdeburg wohnen, aber in Halle studieren, dann können die das ja aktuell mit ihrem Semesterticket nicht bezahlen, weil unser Semesterticket halt nicht bis nach Magdeburg hochgeht. Gäbe es so ein 49-Euro-Ticket, dann könnte man das natürlich damit sehr gut bezahlen so und hätte gleich ganz Deutschland auch mit drin. Wenn man dann aber gleichzeitig noch für unser Semesterticket mitbezahlen würde, wäre das natürlich total von Nachteil. Deswegen müsste es dann für solche Studierende mindestens eine Lösung her, dass die irgendwie daraus können. Und alles Weitere müssen wir dann gucken, wie es geht. Zumal, also eigentlich ist ja diese Idee von diesem solidarischen Semesterticket ganz schön, dass quasi dadurch, dass alle bezahlen, ist es billiger für alle. Fände ich auch schön, wenn das nicht ganz flöten geht durch so einen Nachfolger jetzt. Aber ja, da müssen wir gucken, was der Bund vorschießt.
Ja, wir haben ja jetzt schon über, naja, das liebe Geld und das Studium geredet. Jetzt, naja, wird ja alles teurer, wie gesagt. Und jetzt kommen auch die neuen Erstis ins Studium rein. Wie kann man sich jetzt eigentlich noch ein Studium finanzieren?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, die sich wahrscheinlich die Politik noch nicht so im Detail gestellt hat. Ansonsten wären die Entlastungsmaßnahmen, die jetzt gekommen sind durch die Entlastungspakete, größer ausgefallen. Also lange sind Studis ja zu großen Teilen komplett vergessen worden. Jetzt gibt es ja wenigstens die Möglichkeit, über diese Energiepreispauschale, wenn man einen Nebenjob hat, die 300 Euro zu bekommen. Wenn man gerade die Anstellung hat, ansonsten kann man es ja nur über die Einkommensteuer zurückbekommen, irgendwann Ende des Jahres, was jetzt auch nicht direkt hilft. Und die 200 Euro, die wir ja alle als Studis kriegen sollen, da ist ja Sachsen-Anhalt auch noch gar nicht weit genug, um wirklich zu sagen, wann und wie wir das bekommen, was ein Unding ist, muss man dann ganz einfach so sagen. Aber unabhängig davon, selbst wenn diese Einmalzahlungen kommen, reichen sie eigentlich nicht aus, weil sie nur Einmalzahlungen sind und man sich davon nicht ein ganzes Studium finanzieren kann. So, das heißt, eigentlich wäre der Hebel, den man ziehen müsste, eine Erhöhung des BAföG. Kommt ja auch im Oktober, wird erhöht, hat die Ampelregierung ja auch beschlossen. Aber eine Erhöhung um 6-7%, gleichzeitig, du hast angesprochen, Inflation von 8%, so, bringt gar nichts, muss man ganz einfach so sagen. Das heißt, da muss irgendwie noch mehr passieren in Bezug auf BAföG. Und ja, außerhalb davon kann man nur sagen, alle möglichen Unterstützungsleistungen probieren, wo wir als Studierendenrat auch unter anderem Sozialdarlehen anbieten, über auch unsere Sprecherinnen für Soziales, wo man also bis zu 1.000 Euro sind's, beantragen kann, die man auch in Raten dann zurückzahlen kann, auch sich in Raten auszahlen lassen kann. Und darüber halt, sage ich mal, besondere Notlagen, wenn jetzt mal irgendwie eine erhöhte Energierechnung kommt und man gar nicht weiß, wie es geht, wären wir als Stura ein Ansprechpartner. Wir wollen auch das Sozialdarlehen jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten auch noch stärker bewerben, um darauf zu zeigen, hey, hier gibt es Notlagen. Aber natürlich können wir damit nicht alle Probleme lösen. Im Endeffekt ist das eine Aufgabe, auch an die Bundespolitik, da mehr zu tun. Am liebsten über den BAföG-Hebel, ansonsten über mehr Unterstützungsleistungen und natürlich auch über die zumindest 200 Euro, über die man sich mal kümmern sollte, dass die auch mal bei den Studierenden im Portemonnaie landen irgendwann.
Und die 260 Euro für die BAföG-EmpfängerInnen kriegen genauso, weil das ist noch genauso unklar. Ja, ich will vielleicht beim BAföG noch ergänzend sagen, ja, Erhöhung total, aber es ist auch die Zeit, um das jetzt mehr zu öffnen. Also es ist ganz, ganz viele Studierende, die vorher vielleicht kein BAföG gebraucht haben oder es schon vorher gebraucht haben, aber nicht beziehen konnten aus Gründen, werden da jetzt trotzdem darauf angewiesen sein. Und deswegen braucht es auch da nochmal eine Veränderung, dass die Freibeträge angehoben werden, dass einfach mehr Leute BAföG beziehen können.
Habt ihr vielleicht noch Tipps, wie jemand, der jetzt sagt, okay, ich bin jetzt gerade ganz am Anfang, ich komme hier jetzt gerade an, so, ich brauche vielleicht sogar noch eine Wohnung, die Mieten sind erhöht, Heizkosten kommen auf mich zu. Gibt es irgendwie eine Ansprechstelle, wo sich Studierenden hinwenden können, um halt eben genau solche Fragen zu klären? Also bekommen sie BAföG, wo kriegen sie vielleicht andere Hilfen her oder ähnliches?
Das Studentenwerk und wir. Also das sind die beiden zentralen Anlaufstellen. Also gerade was so Probleme mit Mietverträgen angeht, ist, wir haben eine kostenlose Rechtsberatung, die man als Studierende einfach wahrnehmen kann. Das Studentenwerk auch. Wir haben eine BAföG-Beratung, das Studentenwerk auch, wo genau solche Fragen geklärt werden. Oder eine Sozialberatung, das Studentenwerk auch, wo solche Fragen geklärt werden. Wir sind da gerade im Dialog, ob man das vielleicht sogar irgendwie bündeln kann, dass es quasi tatsächlich eine zentrale Stelle gibt irgendwo. Aber ansonsten sind das die beiden richtigen Ansprechpartner in Halle.